Deutschlandfunk. Hintergrund.
Besser spät als nie. Die letzten NS-Prozesse in Deutschland. Eine Sendung von Christoph Richter.
Ich will versuchen, von ihm die Wahrheit zu bekommen. Er soll die Wahrheit sagen.
Zur Verlesung der Anklage Anfang Oktober ist auch der 100-jährige Leon Schwarzbaum nach Brandenburg an der Havel gekommen. Er hat die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen und den Todesmarsch überlebt. In der Nähe von Schwerin wurde er von den Amerikanern befreit. Er sitzt im Rollstuhl, verfolgt genau jede Regung des mittlerweile 101-jährigen Angeklagten Josef S. Ihm wird Beihilfe zum Mord in mindestens 3518 Fällen zwischen Januar 1942 und Februar 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen vorgeworfen. Erst als SS-Wachmann, später als SS-Rottenführer im Hauptlager des KZ Sachsenhausen. So die Anklage. Josef S. bestreitet die Vorwürfe. Wegen des internationalen Interesses und wegen des hohen Alters des Angeklagten findet das Verfahren des Landgerichts Neuruppin am Wohnort von Josef S. in einer Sporthalle in Brandenburg an der Havel statt. Ursprünglich sollte Anfang Januar das Urteil gefällt werden. Doch das verschiebt sich, wegen der Anhörung weiterer Gutachter und Experten. Einer der Nebenkläger im Prozess gegen den mutmaßlichen früheren SS-Wachmann Josef S. ist der 84-jährige Christoffel Heyer aus dem niederländischen Leidschendam. Sein Vater wurde im Konzentrationslager Sachsenhausen umgebracht.
Ich bin der Sohn von Johann Hedrick Heyer. Für mich ist er ein Held.
Wenn Chris Heyer von seinem Vater erzählt, einem holländischen Sozialdemokraten und Widerstandskämpfer, hat er Tränen in den Augen.
Das letzte Mal habe ich meinen Vater mit 6 Jahren lebend gesehen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich ihn nie wiedersehen werde. Der Schock über den Verlust, an dem leide ich heute immer noch.
Nachdem die Deutschen im Mai 1940 Holland überfallen und besetzt hatten, gab Heyers Vater Nachrichten an die Engländer weiter, bis er denunziert und verhaftet wurde. Die Nazis deportierten ihn über die Stationen Scheveningen und Amersfoort ins KZ Sachsenhausen. Kurz vor seiner Hinrichtung am 1. Mai 1942 durfte Johann Hendrik Heyer noch einen Abschiedsbrief an seine Frau schreiben, den sein Sohn beim Prozess in Neuruppin zitternd in den Händen hält. Die Nachfahren der Ermordeten wollen erfahren, was damals genau passiert ist. So geht es auch dem 80-jährigen französischen Architekten Antoine Grünberg, dessen Vater Jean die Nazis im Konzentrationslager Sachsenhausen getötet haben.
Selbstverständlich muss ich von diesem Soldaten sprechen, der natürlich stellvertretend für alle SS-Wachmänner und für die Mordmaschine im Konzentrationslager Sachsenhausen steht.
Der Angeklagte Josef S. stammt aus dem Kreis Mariampol in Litauen. Unter dem NS-Regime galt er als sogenannter Volksdeutscher. Er spricht in einem eigentümlichen deutschen Singsang mit Anklängen an den Dialekt, wie er etwa in Ostpreußen gesprochen wurde. Wenn Josef S. vor Gericht befragt wird, verzettelt er sich oft in seinen Antworten, springt gedanklich zwischen Ereignissen und Jahren hin und her, so dass auch der Richter ihm schwer folgen kann. Seit nunmehr als einem Dutzend Prozesstagen läuft die Hauptverhandlung. Anfang Dezember gibt der Angeklagte in einer lange erwarteten Erklärung an, dass er Landarbeiter auf einem Hof bei Pasewalk im damaligen Vorpommern gewesen sei. Über das Konzentrationslager Sachsenhausen hören die Prozessbeobachter keine einzige Silbe. Bis heute leugne Josef S. die Fakten, sagt Nebenklägeranwalt Thomas Walter. Obwohl dem Gericht etliche Dokumente vorlägen, aus denen die Dienstzeit von Josef S. im Konzentrationslager Sachsenhausen und seine Tätigkeit als SS-Wachmann hervorgehe. Der Angeklagte flüchte sich in seine eigene Welt, um nicht mehr mit der realen Welt in Berührung zu kommen, vermutet Walter.
Ich bin zwar wirklich kein gelernter Psychologe, aber das Vergessen, Verdrängen von insgesamt nahezu 4 Jahren und das gleichzeitige Ersetzen des Vergessens durch irgendeine mühsam zusammengebastelte Story. Das halte ich nicht für denkbar. Deswegen denke ich, dass viel dafür spricht, dass er durchaus weiß, wo er gewesen ist, dass er weiß, was da geschehen ist und er einfach nur sich das Gelübde abgelegt hat, nichts zu sagen.
Tatsächlich wirkt Josef S. insgesamt wach und fit, auch wenn er mit Rollator in den Gerichtssaal kommt. Der Vater zweier Töchter verfolgt die Hauptverhandlung mit Kopfhörern, lamentiert, bedauert sich selbst, dass er vor Gericht sitzen muss und reagiert schon mal mit Zwischenrufen. »Ich stehe hier allein«, ruft er, und er sei gar nicht drin gewesen und sei gar nicht schuldig.
Kurz gesagt, ich glaube ihm das nicht.
Der Kölner Anwalt Mehmet Demirgüler vertritt eine Sinti-Familie, deren Angehörige im Konzentrationslager Sachsenhausen ermordet wurden.
Ich habe ja schon eine Vielzahl von KZ-Verfahren gemacht. Ja. Und letztes Jahr hatten wir ein Verfahren in Hamburg. Auch ein SS-Mann, der auch Dienst getan hat, der das auch zugab, im KZ Stutthof. Und der aber dann sagte, ja, aber von den Vergasungen habe er nichts mitbekommen. Das sind natürlich Einlassungen, die nicht plausibel sind, die man widerlegt, die man nicht glaubt. Insofern ist das für mich eine ähnliche Kategorie.
Nebenklägeranwalt Mehmet Demirgüler kritisiert die verspätete juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen. Die deutsche Justiz habe in der gesamten Nachkriegszeit an der Verfolgung der Verbrechen der Nazitäter und ihrer Helfershelfer kaum Interesse gezeigt.
Es geht darum, nochmal Zeugnis abzulegen. Und wenn ich hier ältere Menschen habe und die dann erzählen, dass sie zum allerersten Mal in ihrem Leben vor einem deutschen Gericht befragt werden, dann ist es schon erschütternd. Und das führt dann eben zu dem entscheidenden Thema. Warum wurden die Leute eigentlich nicht angeklagt in den 50er, 60er, 70er Jahren? Die waren ja namentlich bekannt. Ja, und da stellt sich die Frage nach der Rolle des Staates, hüben wie drüben. Ja? Im Westen wurden massenhaft Täter, Beihelfer nicht verfolgt, im Osten genauso. Und was wir da erlebt haben, ist so eine gesamtdeutsche Einigkeit, Strafvereidigung im Amt im großen Stil.
Dass es nun zu Prozessen gegen mutmaßliche SS-Wachleute kommt, hat mit dem Urteil im Fall John Demjanjuk aus dem Jahr 2011 vor dem Landgericht München zu tun. Damals kam das Gericht zu dem Schluss, dass auch einfache Gehilfen bei Tötungsaktionen mitschuldig sein können. In der bundesrepublikanischen Rechtsgeschichte eine Kehrtwende. Denn bis dahin konnten nur Ermittlungen eingeleitet werden, wenn Täterinnen oder Tätern die konkrete und unmittelbare Mordbeteiligung nachgewiesen werden konnte.
Deutsche Justiz hat viele Jahre weggeschaut, jetzt schaut sie wieder hin. Das ist gut so. Dadurch wird aber das Versäumte in den vergangenen Jahrzehnten nicht reingewaschen. Das ist ein grauer Schatten auf all diesen Verfahren, dass eben Jahrzehnte eben nichts oder fast nichts gemacht worden ist in diesem Bereich.
Sagt der frühere Ermittler der Ludwigsburger Zentralstelle für die Aufklärung von NS-Verbrechen, Thomas Walter. Durch ihn, jetzt auch Vertreter von 11 Nebenklägern im Verfahren gegen Josef S., kamen die Verfahren gegen den Wächter des Vernichtungslagers von Sobibor, John Demjanjuk, und den SS-Mann Oskar Gröning maßgeblich zustande. Gröning war im KZ Auschwitz an der sogenannten Rampe tätig, wo die deportierten Menschen in Gruppen aufgeteilt wurden, je nachdem, ob sie als arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig beurteilt wurden. Eine Einteilung, die maßgeblich dafür war, wer zur Zwangsarbeit herangezogen und wer sofort ermordet wurde. Indem Gröning das Gepäck der ankommenden Deportierten von der sogenannten Rampe bewachen und abtransportieren ließ und auch am Raub von Wertgegenständen beteiligt gewesen sei, habe er Anteil an der Tötung der Menschen gehabt, unterstreicht Anwalt Thomas Walter.
Derjenige, der wirklich weiß, worum es geht, in diesem Arbeitsprozess, an dem ich beteiligt bin, nämlich um das Endprodukt der, ich sag mal, menschlichen Asche. Wenn ich das weiß und ich tue meinen Job innerhalb dieses ganzen notwendigen Apparates mit Bürokratie, mit Reinigen der Waffen und Ausrichten von Kimme und Korn als Waffenwart oder so, dann bin ich halt mit an diesem Produkt beteiligt.
Für Walter ist klar, jeder SS-Angehörige hat sich an den Morden des NS-Regimes mitschuldig gemacht. Ein Standpunkt, den auch Historikerinnen und Historiker vertreten. Wachleute seien nicht irgendwelche Mitläufer, sondern wichtige und willige Mittäter gewesen, sagt etwa Andrea Riedle, Direktorin der Berliner Stiftung Topographie des Terrors. Sie hat Geschichte und Politik an der Universität Tübingen und Exeter studiert. Und sie ist die Autorin einer Studie über die Werdegänge von SS-Männern des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Die SS-Wachleute waren an Exekutionen, an Massenerschießungen, an Massenmordaktionen beteiligt, unterstreicht Riedle.
Die haben nicht nur das Konzentrationslager selbst von außen bewacht, sondern auch die Außenkommandos. Und da kam es auch zu diesen sogenannten Erschießungen auf der Flucht. Das waren häufig fingierte Erschießungen. Das heißt, beispielsweise hat ein Blockführer die Mütze über die Postenkette geschmissen und ihm befohlen, die Mütze zu holen. Wenn er das nicht gemacht hat, ist er wegen Befehlsverweigerung erschossen worden. Wenn er es gemacht hat, dann ist er vom Wachposten erschossen worden. Also natürlich hat ein Kommandant oder ein Schutzhaftlagerführer sicherlich mehr Verantwortung natürlich wie ein Wachposten. Also das ist gar keine Frage. Trotzdem waren es wichtige Mittäter, das muss man ganz deutlich sagen.
Zu den Mittätern zählen nach Einschätzung von Riedle auch Frauen wie Irmgard F. Die heute 96-Jährige arbeitete als Stenotypistin und Schreibkraft von Juni 1943 bis April 1945 in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig. Denn hinter Massenmord und anderen Verbrechen, so Historikerin Riedle, habe immer auch eine Bürokratie gestanden, in der es beispielsweise um Transportlisten oder Totenscheine ging.
Der Tod von einem Häftling musste vom Lagerarzt dann auch beurkundet werden. Es gab eine Meldung an das Standesamt und es wurden die Angehörigen auch kontaktiert und die Effekten beispielsweise zurückgegeben. Das wurde natürlich dann aufgeweicht, auch in den 40er Jahren, aber es stand schon eine Verwaltung dahinter, eine Bürokratie und es gab natürlich dann auch Meldungen hier an die Zentrale, an das Reichssicherheitshauptamt und dieser ganze Betrieb musste aufrechterhalten werden und da hat auch eine Schreibkraft ihren Anteil daran gehabt, denn ohne eine Schreibkraft wäre das nicht möglich gewesen.
Irmgard F. habe im KZ Stutthof sämtliche Schreiben des damaligen Lagerkommandanten erfasst, sortiert oder abgefasst. So steht es in der Anklageschrift. Dadurch habe sie von allen Geschehnissen im Lager gewusst. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe wirft Irmgard F. Beihilfe zum Mord an mehr als 11.000 Menschen vor. Einer der Zeugen ist der 83-jährige Wiener Josef Salomonowitsch. Als Sechsjähriger hat er das Konzentrationslager Stutthof überlebt. Sein Vater wurde mit einer Benzolspritze getötet.
Ich erwarte, dass es nicht etwas zugeben wird. Ich glaube nicht. Ich bin kein Idealist. Ich glaube, sie bleibt bei ihrer Unschuld, kann man das nicht sagen. Aber eine junge Frau, 18, 19 Jahre alt, sie hat das so damals geglaubt und sie bleibt dabei.
Etwa 65.000 Menschen wurden nach Angaben der Gedenkstätte zwischen September 1939 und Mai 1945 im Konzentrationslager Stutthof ermordet. Für das Konzentrationslager Sachsenhausen lässt sich aufgrund der schlechten Quellenlage keine genaue Zahl der Ermordeten beziffern. Es ist die Rede von mehreren 10.000 Toten. Schätzungen der Gedenkstätte Sachsenhausen zufolge waren im Zeitraum zwischen 1936 und 1945 im KZ Sachsenhausen insgesamt etwa 20.000 SS-Angehörige tätig. Historikerin Stefanie Bohrer hat in ihrer Publikation Tatort Sachsenhausen dokumentiert, dass die bundesdeutschen Strafverfolgungsbehörden zwischen 1945 und 2005 257 Strafverfahren eingeleitet haben, die sich gegen 340 Menschen richteten, die mehrheitlich dem Kommandanturstab des KZ Sachsenhausen zuzuordnen waren.
Lediglich 15% der Beschuldigten mussten sich im Rahmen einer gerichtlichen Hauptverhandlung verantworten. 12% wurden hiernach rechtskräftig zu Haftstrafen verurteilt. Überwiegend endeten die strafrechtlichen Ermittlungen mit einer Verfahrenseinstellung aus Mangel an Beweisen.
In der DDR kam es zu 4 Prozessen gegen Sachsenhausen-Täter, ist bei Bohrer nachzulesen. Kein einziger SS-Wachposten im Konzentrationslager Sachsenhausen wurde bisher zur Verantwortung gezogen. Der Fall Josef S. am Landgericht Neuruppin, der derzeit in Brandenburg an der Havel verhandelt wird, ist also der erste seiner Art. Die Aufarbeitung käme zu spät, moniert Historiker Axel Drikoll. Seit 2018 ist er Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen. Mit den Verfahren in Itzehoe und Brandenburg könne der deutsche Rechtsstaat dennoch ein wichtiges Signal setzen, dass man zumindest jetzt versuche, etwas nachzuholen, was in der Vergangenheit versäumt worden sei. Und weil Mord nicht verjährt, Alter nicht vor Strafe schützt, könne man sich auch im hohen Alter seiner Verantwortung nicht einfach so entledigen.
Es ist eben auch für uns wichtig zu signalisieren, nein, das ist nicht abgeschlossen. Auch die juristische Aufarbeitung ist nicht abgeschlossen. Ganz im Gegenteil, die hat in der Vergangenheit kaum funktioniert. Also machen wir wenigstens jetzt einen späten, aber sehr entscheidenden Schritt, um das irgendwie noch nachholen zu können.
Der Verteidiger von Josef S. ist Stefan Waterkamp. Er betont, dass es ein absolutes Armutszeugnis sei, dass die Prozesse erst jetzt stattfinden. Allerdings, einen einzelnen SS-Wachmann anzuklagen, würde die fehlende juristische Aufarbeitung nicht wiedergutmachen, sagt der Hamburger Jurist. Ganz im Gegenteil. Weil die Justiz versagt habe, suche man nun nach sogenannten kleinen Mitläufern.
Ja, momentan wird ja tatsächlich KZ-Personal gesucht, das kann man immer so sagen, ne? Also die Zentralstelle in Ludwigsburg geht Archive durch und guckt dann, wer lebt noch. Wer steht auf den Listen als KZ-Personal? Und das ist in der Tat, meine ich, verkürzt. Wenn man jetzt den Holocaust tatsächlich insgesamt als Verbrechen, als Haupttat, zu der Beihilfe geleistet wurde, nimmt, dann muss man tatsächlich auch gucken, wer lebt denn noch von den Verantwortlichen in den ganzen Firmen, die sich am dem KZ-System beteiligt haben, die Verträge mit der SS gemacht haben, um billige Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter aus den Konzentrationslagern zu beziehen. Wer lebt noch von denen, die privat profitiert haben von Denunziationen? Und das kann man, meine ich, jetzt nicht auf Wachpersonal oder KZ-Personal beschränken.
Die Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg wurde 1958 gegründet. Seitdem gab es nach Angaben der Behörde knapp 19.000 Verfahren wegen nationalsozialistischer Verbrechen. Derzeit seien bundesweit 8 weitere Verfahren anhängig, die an verschiedene Staatsanwaltschaften übergeben wurden. Wann es allerdings zu den Hauptverhandlungen komme, könne man derzeit nicht sagen. Nebenklägeranwalt Thomas Walter mahnt wegen des hohen Alters der Nachfahren von Opfern zur Eile. Es gehe nicht um Rache und Vergeltung, sondern um die Aufarbeitung deutscher Verbrechen an der Menschlichkeit.
Die Frage, ob dann ein Urteil, ein Schuldspruch mit einem Strafmaß von 3, 4, 5 oder 6 Jahren befasst ist, das ist absolut sekundär. Und ob dann eine Strafe auch vollstreckt werden kann, aufgrund von Haftfähigkeit möglicherweise noch, das ist auch nicht das die entscheidende Frage. Wichtig ist, dass das Schicksal der eigenen Angehörigen, der eigenen Eltern, Familie vom Gericht aufgenommen wird und aufmerksam diese Dinge wahrgenommen werden. Das ist wichtig.
Zum Prozessauftakt gegen Josef S. Anfang Oktober ist auch José Traufler anwesend, die Tochter eines luxemburgischen, mittlerweile verstorbenen Überlebenden des KZ Sachsenhausen, eines Widerstandskämpfers. Sie will an die Freunde ihres Vaters erinnern, eine Gruppe von 19 Luxemburgern, die kurz vor Kriegsende am 2. Februar 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen hingerichtet wurden. Zu der Zeit als, laut Staatsanwaltschaft, auch der Angeklagte als SS-Wachmann tätig war.
Ja, es ist schon erdrückend zu sehen, wenn so ein Mensch vor einem steht und was der alles gemacht hat in der Zeit im Zweiten Weltkrieg. Und ich finde es sehr gut, dass jetzt ein Prozess ist. Das ist sehr wichtig für mich. Einfach zu sehen, wie reagiert so ein Mensch, wie ist er in so einem Prozess. Das finde ich sehr wichtig.
Das war der Hintergrund. Besser spät als nie. Die letzten NS-Prozesse in Deutschland. Eine Sendung von Christoph Richter. Redaktion Johanna Herzing.